Wenn es eine Lektion gibt zum menschlichen Verhalten, was ich gelernt habe, ist, du kannst hart ausgedrückt drauf scheißen, was dir jemand sagt. Guck einfach hin, was er tut.
Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sitzen immer noch hier remote und nehmen nicht wie gewohnt im Studio auf. Deswegen auch an dieser Stelle wieder könnte es, was die Akustik angeht, ein bisschen hakeln. Aber das soll uns nicht daran hindern, denn wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um mal wieder Beziehungen. Allerdings wollen wir das Ganze diesmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das aus der Vogelperspektive betrachten oder so ein bisschen in die Beziehungshöhle reingehen. Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass wir sehr viele Nachrichten von euch da draußen bekommen. Also sehr viele Nachrichten zum Thema Liebesbeziehungen. Also auch viele Ereignisse, die wir gerade in der Welt erleben, bringen ja viele Beziehungen zum Wackeln. Und ich habe mich gefragt, wie können wir uns dem Thema Liebesbeziehungen mal anders nähern? Und viele kennen das ja bestimmt auch im Freundeskreis oder in der Familie, wenn man zusammensitzt und seine Probleme bespricht, dann wird die Küchenpsychologie ausgepackt, die berühmte. Und ganz oft heißt es dann, ja, du musst dich einfach selbst lieben, stell einfach mal dein Handy aus, creme dich mal schön ein und geh baden und dann wird das alles schon. Und man freut sich ja bei Beziehungsfragen immer um handfeste Tipps. Und was wir heute definitiv machen werden, ist ein sehr, sehr, sehr offenes und ehrliches Gespräch führen und vor allen Dingen auch tatsächlich handfeste Tipps und Ratschläge hoffentlich an die Hand bekommen, da bin ich mir sehr sicher. Und vor allen Dingen auch nachhaltige Ratschläge. Und was wir uns auch wünschen für diese Sendung ist, dass wir die Beziehung oder das Thema Beziehung in einen größeren Kontext setzen wollen. Und dann habe ich mich gefragt, mit wem kann man am besten darüber sprechen und wer kennt sich so gut aus und hat einerseits auch privat eine erfüllte Liebesbeziehung auch über mehrere Jahre hinweg und setzt sich aber auch im beruflichen Kontext mit diesem Thema auseinander. Und zudem, wer ist auch Pragmatiker und kann handfeste Tipps an die Hand geben? Und ich habe ihn gefunden und viele kennen ihn vielleicht oder seinen Blog oder hat eines seiner Coaching-Seminare besucht. Kennt vielleicht auch seinen Podcast zum gleichnamigen Buch Seelengevögelt, was ein wunderbarer Match ist zu unserem Podcast, wie ich finde. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Veit Lindau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich mag euch.
Dankeschön. Ja, ich habe schon gesagt, wir reden heute über Beziehungen und ich weiß ehrlicherweise noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Also wir haben natürlich auch ein paar Fragen definitiv mitgebracht, das ist ganz klar. Und wir haben aber schon ein kleines Vorabgespräch geführt und haben gesagt, wir lassen einfach mal den Flow entscheiden, wohin uns das Gespräch führt und leitet. Und ich hoffe, dass du bequem sitzt. Ich habe es gerade schon oft gesagt, dass ich gerade unterm Tisch sitze wegen der Akustik und einfach mal eine neue Perspektive ausprobiere. Und ich hoffe, dass du auch bequem sitzt am anderen Ende. Ich würde das Thema sehr gerne eigentlich persönlich besprechen, weil ich dieses Thema ein sehr emotionales Thema eigentlich finde. Und natürlich so ein Körperkontakt, beziehungsweise wenn man sich sieht, immer ein bisschen einfacher ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir das so hinkriegen werden.
Cool.
Veit, bevor wir starten, ich habe jetzt schon so ein paar Sachen über dich erzählt, ein paar Dinge, woher man dich eventuell kennen könnte. Lass uns doch noch mal ganz kurz zu deiner Person kommen. Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz in so kurzen Phasen oder Meilensteinen erzählen, woher man dich kennen könnte und was du machst.
Also ich glaube, sehr viele Menschen kennen mich über meine Bücher. Ich schreibe leidenschaftlich gern zum Beispiel über das Thema Beziehung. Meine Bücher sind immer sehr persönlich. Ich gehe auch gerne in die Metaperspektive, aber mich berührt immer wirklich so dieser persönliche Kern. Und darüber kennen mich sicher viele Menschen. Wir haben eine sehr große Plattform aufgebaut, meine Frau und ich. Die heißt Homodea. Da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, Pi mal Daumen 50.000, 60.000 Menschen unterwegs. Darüber kennen mich sicher viele Menschen. Ich bin in sozialen Medien aktiv. Also irgendwo stolpert man eventuell über meinen Namen. Und könnte jetzt viel sagen, aber vielleicht kann ich mich über das Thema Beziehung vorstellen. Also es ist eigentlich ein Witz, dass ihr mich zu diesem Thema einladet, weil ich bin wirklich jemand, der über viele, viele Jahre hinweg total auf Kriegsfuß mit Beziehungen gestanden hat, das lange Zeit gar nicht realisiert habe, sondern ganz lange dachte, natürlich die anderen sind immer schuld und bin dann mehr oder weniger durch die Liebesbeziehung zu meiner Frau gezwungen worden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich komme nicht von dieser Frau weg, ich muss das mit ihr lösen. und bin dann sozusagen wirklich sehr, sehr persönlich in das Thema Beziehung reingekommen. Also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, und konnte aber nicht mehr weg. Ich habe einfach am Haken gehangen. Und alle Themen, die ich unterrichte oder über die ich schreibe, sind Themen, die für mich selbst sowas wie Geburtsthemen waren, also die, in die das Leben mich reingezogen hat. Und deswegen ist es auch für mich ganz, ganz persönlich, über das Thema zu sprechen, weil ich erlebt habe, wie befreiend Beziehungen sein können und wie wenig wir Menschen eigentlich bis jetzt dieses Potenzial wirklich ausschöpfen, weil wir es einfach nicht gelernt haben. Ja.
Das fasst eigentlich sehr gut, genau, also eigentlich sehr gut zusammen, warum wir dich eingeladen haben, weil ich glaube, dass wir in der Vergangenheit also sehr viele Folgen auch schon zu diesem Thema haben, auch aus diversen Blickwinkeln auf das Thema Liebesbeziehung geguckt haben. Und was so spannend bei dir ist, ist eben genau diese persönliche Komponente, die du ja auch in deinen Seminaren immer wirklich, wie du schon sagst, sehr offen auch teilst. Und ich glaube, das macht dich auch so anfassbar und tatsächlich auch so relatable, ne, wie man so schön sagt. Und ein wichtiger Bestandteil ist ja auch in deinen Büchern oder auch in deinem Podcast, da hast du diverse Folgen, so die wichtigste Person, die man ja eigentlich im Leben hat, also dem eigenen Ich. Das ist ja, also das Thema auch Selbstliebe, habe ich schon gesagt, ein sehr geflügeltes Wort. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Beziehungscoaching startest, beziehungsweise als du angefangen hast und erkannt hast, das hast du gerade gesagt, dass du früher alles falsch gemacht hast, wo hast du angefangen? Also hast du bei dem Thema Selbstliebe angefangen? Hast du mit dir angefangen, dich zu reflektieren? Oder wie hast du angefangen, dieses Thema aufzuknacken?
Also gestolpert bin ich darüber über Schmerz. Und ich habe, glaube ich, das gemacht, was viele Menschen in dem Moment machen. Auf der einen Seite jemanden gesucht, den ich verantwortlich machen kann für den Schmerz, den ich da empfinde, und gleichzeitig immer wieder weggerannt. Also Menschen denken immer, ich übertreibe, aber ich habe tatsächlich in den ersten anderthalb Jahren unserer Beziehung mit Andrea, ich glaube, ich bin dreimal jede Woche ausgezogen, wieder eingezogen, weil ich immer wieder an einen wirklich tiefen Schmerz gekommen bin und nicht verstanden habe, also wirklich lange nicht verstanden habe, wo der herkommt. Vor allen Dingen, also ich hatte null Skills, wie ich damit umgehen kann. Ja. Und das erstmal zu realisieren, Justin, ich habe hier ein Problem. Ich komme über dieses Stadium des Verliebtseins nicht hinaus. Also vor Andrea habe ich dann wirklich immer relativ schnell die Beziehung abgebrochen. Und bei Andrea war relativ klar, okay, relativ schnell am Anfang klar, du wirst immer wieder zurückgehen müssen, weil hier passiert was Tieferes. So, und der nächste Schritt war für mich nicht, ich kümmere mich jetzt mal um Selbstliebe oder so. Das sind für mich übrigens immer ziemliche Blabla-Totschlag-Konzepte, sondern für mich war tatsächlich der Durchbruch, dass ich realisiert habe, ich habe gar kein Bild, wo ich hin will mit der Beziehung. Also ich bin sehr romantisch an Liebesbeziehungen herangegangen, so nach dem Motto, hey, es knallt, wir verlieben uns und dann wird das schon. Und dann habe ich gemerkt, immer dann danach, also an dem Punkt, wo ja auch die ganzen Hollywood-Filme aufhören, da wo es für uns alles spannend wird, ich hatte kein Bild. Also ich hatte kein positives Bild für eine lebendige, freie, nahe Liebesbeziehung mit einer Frau. Sondern alle Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, waren Bilder aus meiner Vergangenheit, aus meiner Verwandtschaft. Und also es waren alles Bilder von, nee, da möchtest du bitte nicht landen. Ja. Und tatsächlich hat unsere konstruktive Reise so angefangen, dass Andrea und ich gesagt haben, hey, da ist eine wahnsinnige Anziehung. Es gibt irre viele Baustellen, ganz offensichtlich, Tretminen zwischen uns. Das hört sich jetzt krass an und das war auch wirklich krass. Lass uns doch erstmal eine Vision miteinander entwerfen, wo wir miteinander hinwollen. Und wir haben damals etwas aufgeschrieben, das habe ich jetzt noch da. Das war die pure Utopie. Ich kannte kein einziges Paar, was das gelebt hat. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ich mich schon einlasse und wenn ich jetzt was dazu lerne und wenn ich mich diesen Schmerz stelle, dann muss das am Ende dabei rauskommen. Ich will nicht in so einer halbtoten Ehe landen.
Kannst du noch mal so ein bisschen auf diesen Schmerz eingehen? Also was war das für ein Schmerz, den du da gefühlt hast und der dich vielleicht auch dazu gebracht hat, dann wöchentlich dreimal auszuziehen?
Na, damals war es eine instinktive Reaktion. Also jetzt rückwirkend sehe ich das, also sowohl Andrea als auch ich haben einfach unsere Traumata mitgebracht. Ja, also Andrea hat eine sehr, sehr harte Kindheit gehabt und ich habe eine sehr neurotische Kindheit erlebt und wir haben eine Konstellation miteinander gehabt. Ich kann es mal ganz gut an der Geschichte erklären. Wir sind also relativ am Anfang in unserer Hilflosigkeit zu einem Astrologen gegangen, obwohl ich eigentlich gar nicht an sowas glaube, aber mir war jedes Hilfsmittel recht. Und das war so ein Paar-Astrologe und er hatte unsere Horoskope nebeneinander gelegt und dann ist der ganz still geworden und dann hat er gesagt, pass auf, jeder von euch hat ein bombastisch cooles Horoskop, aber wenn man die übereinander legt, dann seid ihr ein Tretminenfeld für den anderen. Und entweder ihr macht es jetzt richtig, also ihr geht es wirklich richtig an und das heißt, fangt an zu meditieren, fangt an euch mit euch zu beschäftigen und dann hat diese Beziehung ein enormes Heilungspotenzial oder aber rennt weg. Ja. Und wir sind es dann halt richtig angegangen und der Schmerz, also was ist der Schmerz? Also bei mir hat dieser Schmerz ganz viel damit zu tun gehabt, also das beginnt bei, guck mal, da gibt's so viele Geschichten, ja. Also ich bin zum Beispiel die ersten 14 Tage meines Lebens habe ich in einem Krankenhaus alleine verbracht, in so einem Brutkasten. Und da gibt's ja viele, viele Untersuchungen darüber. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, also ich klag's überhaupt nicht an, aber ich wage mal zu behaupten, ich bin in meinen ersten Jahren nicht wirklich gesehen worden, als Wesen gesehen worden. Und all das hinterlässt einfach Wunden. Und ein großes Anliegen für mich zu dem Thema Beziehung, auch für alle, die das jetzt gerade hören, ist, wir werten das ganz oft als ein negatives Zeichen, wenn das wieder berührt wird in unseren Erwachsenenbeziehungen. Aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn dir jemand wieder so nahe kommt, dass du auch das spürst, dass du eben nicht nur die coolen Facetten von dir spürst.
Du hast gerade geredet über ein Bild, ein Beziehungsbild, das ihr dann aufgestellt habt und das du auch immer irgendwie noch hast. Also wie habt ihr euch dann diesem Bild genähert? Also habt ihr da jeder eigene Wünsche aufgeschrieben und die übereinander gelegt? Und wie war dieser Prozess? Also das verstehe ich gerade so ein bisschen als Startschuss, dass ihr zusammen angefangen habt, tatsächlich über euch als Paar nachzudenken. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also genau, wir haben uns erstmal getrennt. Bei uns war es ganz wichtig, dass diese Vision nicht ein Einheitspreis, sondern wir wollten wissen, was will jeder und jede von uns. Und wir sind rangegangen von der Maxime, was, wenn alles möglich wäre. Also lass uns mal vergessen, was wir erfahren haben. Lass uns vergessen, was wir sehen, sondern lass uns von dem Punkt kommen, wenn alles möglich wäre. Und also nochmal, das war Utopie, was ich damals aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben, ich möchte auch nach 20 Jahren noch immer wieder neu verliebt sein in diese Frau. Ich möchte, dass diese Beziehung mir maximale Freiheit gibt und gleichzeitig tiefste Nähe gibt. Ich möchte, dass diese Beziehung mir hilft, wirklich mich zu finden. Ich möchte, dass ich mit dieser Frau coole Projekte aufbaue, also dass wir zusammen lieben, aber auch zusammen arbeiten. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben das abgeglichen. Erstaunlicherweise war da gar nicht so viel Distanz zwischen den verschiedenen Visionen. Wir mussten über bestimmte Begriffe nochmal sprechen, weil wir die anders verwendet haben. Aber letzten Endes ist dann etwas rausgekommen, wo wir beide gesagt haben, wow, okay, also lass uns doch mal ein halbes Jahr wirklich investieren, ein halbes Jahr nicht darüber sprechen, dass wir uns gleich wieder trennen, wenn was schwierig ist, sondern sagen, nee, wir gehen das jetzt einfach mal an. Wir gehen das an wie so ein richtig cooles, wir nennen das mittlerweile evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. Ja, wenn wir schon Zeit miteinander verbringen, dann muss es richtig krachen. Ja. Und das Spannende ist, also wir haben ja sehr, sehr viele Paare und auch Singles beraten. Ich sag mal, 19 von 20 Menschen haben für die Beziehung, in der sie gerade sind oder die sie sich wünschen, keine konkrete Vision. Und das kann gar nicht funktionieren, weil wenn unser Gehirn keine Vision hat von dem, wo es uns hinlenken soll, dann greift es auf die alten Bilder zurück. Und wenn die nicht cool sind, landest du einfach immer wieder in demselben Stress.
Woran liegt das denn, dass diese Vision nicht da ist? Also ist es oftmals, dass man versucht, das kriegt man ja manchmal auch mit, das Glück von dem anderen irgendwie abhängig zu machen, unterbewusst? Heißt das vielleicht, dass wenn man keine Vision hat, dass man sich selbst einfach noch nicht gefunden hat? Oder was sind mögliche Gründe dafür?
Weißt du, was für mich mittlerweile das sehr wahrscheinlich einzige und große Problem zum Thema Beziehung ist? Wir haben es nicht gelernt. Ja, also guck mal, wie viele Stunden Mathematik haben wir gehabt? Wie viele Stunden Fremdsprachen, Chemie etc.? Ich habe keine einzige Unterrichtsstunde zum Thema Beziehung gehabt. Ich habe nicht gelernt, hey, Veit, wie sprichst du eine Frau auf eine wirklich lässige, coole Art und Weise an, die dich interessiert? Ich habe nicht gelernt, Veit, was machst du, wenn es einen Bedürfniskonflikt gibt? Ich habe das alles nicht gelernt. Nee, wir gehen in das komplexeste Projekt unseres Lebens rein, nämlich eine Beziehung, ja, und erwarten, dass das einfach nur so funktioniert. Also stell dir einfach vor, du gehst ohne jede Ausbildung, gehst du in ein Unternehmen und sagst, ich möchte CEO werden. Ja, also das ist für mich das einzige Problem. Wir haben es einfach nicht gelernt. Und das Coole daran ist, und deswegen liebe ich das Thema Beziehung mittlerweile, ist, wir können mit so wenig Mitteln so viel verändern. Und warum haben Menschen keine Vision? Weil wir simpel gar nicht auf die Idee kommen. Ja, mittlerweile hat jedes berufliche Team setzt sich zusammen. Das Erste, was wir machen, ist, hey, was ist unsere Vision zusammen? Eine Liebesbeziehung hat immer noch so zwei Mythen im Schlepptau. Das ist einmal die patriarchale Ehe, ja, die uns einfach relativ schnell in so einer Zweckgemeinschaft vor uns hindümpeln lässt. Und das andere ist der romantische Mythos, der davon ausgeht, wenn ich meine Angebetete gefunden habe, dann passiert das alles von ganz allein. Und beides sind einfach Mythen, die uns beigebracht worden sind und die nicht real funktionieren. Ja.
Du bist ja jetzt schon sehr lange in deinem Beruf und hast ja auch jetzt über 20 Jahre auch diverse Paare und auch Singles begleitet. Merkst du über die Jahre hinweg eine Veränderung? Also gerade zu diesen Beziehungsmythen sind das tatsächlich immer noch diese zwei, die du angesprochen hast? Und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch mehr. Aber andere sozusagen Vorstellungen, die irgendwie mitgetragen werden? Oder hat sich das auch im Laufe der Jahre verändert? Also gerade so dieses Stichwort Selbstoptimierung ist jetzt irgendwie etwas, wo ich bin jetzt doch nicht so alt, aber schon mir vorstellen kann, dass das gerade natürlich durch die Medien, durch die Darstellung über diverse soziale Medien tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großes Ding ist, was es vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so gab.
Mhm. Also da muss ich dazu sagen, ich arbeite natürlich in einer Form von Luxusblase, weil die Menschen, die zu uns kommen, die wollen was verändern, die haben sich meist schon mit bestimmten Fragen beschäftigt. Also ich kann jetzt keine zuverlässige Aussage für den Zustand der allgemeinen Bevölkerung geben. Die Menschen, die zu uns kommen, das ist schon, ich sage jetzt mal, die sind schon irgendwo alle auf ihrem Weg, weil wir adressieren die Themen sehr radikal. Das heißt, ich bin jetzt nicht so ein Wohlfühlcoach. Das heißt, wenn du bei mir landest und sagst, ich buche mal ein Seminar bei dem, dann wirst du es wissen. Und dennoch möchte ich sagen, ist es erstaunlich, wie gerade Menschen, die sich für aufgeklärt halten oder vielleicht sogar spirituell halten, dann erstaunt feststellen, wenn sie dann mal ihr Männchen oder ihr Weibchen gefunden haben, wie schnell sie, wenn sie nicht aufpassen, in diese alten Strukturen reinrasseln. Ja? Und das läuft dann meist so, dass du dann plötzlich nach ein paar Wochen oder Monaten feststellst, fuck, das fühlt sich schon wieder an. Es fühlt sich schon wieder an wie bei Mutter und Vater damals zu Hause. Also ich glaube, es sind immer wieder dieselben Konstrukte. Und ich gebe dir recht, was jetzt mittlerweile so obendrauf noch kommt, ist, dass sehr viele Menschen sozusagen jetzt diesen Selbstoptimierungswahn natürlich auch auf die Beziehung projizieren. Davon bin ich zum Beispiel nicht gefeit. Also ich bin jemand, ich will wirklich sehr viel in meinem Leben. Das heißt, ich gehe auch häufig mit einem sehr großen Anspruch an meine wichtigsten Beziehungen ran. Und damit können wir das Gedeihen einer Beziehung extrem beschweren, ja, weil wir sozusagen gleich von Anfang an, wir sind gar nicht mehr in der Lage, so ein ganz unschuldiges Date zu haben oder einfach mal einen saftigen One-Night-Stand, sondern wir sitzen voreinander und ich übertreibe jetzt mal und gehen so innerlich unsere Checkliste durch, ja, ob könnte das der Richtige sein und ist er spirituell weit genug entwickelt und das will ich mit ihm und das will ich mit ihm. Also das erzeugt schon ganz schön Stress und was ich erlebe ist, dass es im Augenblick in vielen Beziehungen so eine Diskrepanz gibt, dass Frauen mehr wollen. Dass Frauen, und ich sage es jetzt einfach mal, ich glaube, dass viele Frauen, was Beziehungen betrifft, weiter sind, also in ihrem Verständnis davon, wie wichtig Beziehungen sind, was Beziehungen sein können. Und dass es bei vielen, vielen Männern so eine Art von Verweigerungshaltung gibt. Nee, ich mach einfach nicht mit. Ja, ich will, dass alles beim Alten bleibt.
Mhm. Ja, lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich finde, das ist, vielleicht wenn man jetzt mal gerade überlegt, Mann und Frau, treffen sich das irgendwie eine Anziehung? Wenn man jetzt davon redet, vielleicht eine Beziehung zu starten. Du hast gerade gesagt, Männer sind da vielleicht nicht ganz so tief drin, die machen sich nicht so viele Gedanken, Frauen durchdenken das vielleicht, sprechen auch viel mehr vielleicht mit Freunden darüber. Wie kann man das jetzt übereinbringen? Also die Frau kommt dann jetzt an, das ist natürlich jetzt auch sehr plakativ und auch sehr pauschalisiert, aber wenn jetzt der eine Part, der mehr sich Gedanken darüber gemacht hat und mehr möchte, jetzt auf den anderen zukommt, und dann merkt man, nee, der zieht sich zurück, weil derjenige vielleicht in diesen alten Mustern ist, die du gerade auch schon angesprochen hast. Wie kann man jetzt diese Stufe, die nächste Stufe erreichen? Also was kann man jetzt machen?
Also wir reden gerade vom ersten Date.
Wir reden vom ersten Date oder auch gerne so ein bisschen, wenn man merkt, es hat gut geklappt, auch schon nach dem ersten Date, vielleicht nach dem 5. oder 6. oder 7. Und man dann an die Frage kommt, investiere ich jetzt mehr oder nicht?
Genau. Und dann finde ich wichtig, die Karten auf den Tisch zu legen. Ja. Also ich erlebe auch mittlerweile viele Frauen, die, weil sie ganz häufig die Erfahrung machen, dass Männer kuschen, sobald es ein bisschen ernster wird, sich anfangen zurückzuhalten und so zu tun, als hey, das ist ja alles noch ganz locker, aber tatsächlich wünsche ich alles mehr. Also wenn du mich fragst, ist es besser, also wenn ich 4, 5 Mal ein richtig gutes, schönes, intimes Date hatte, die Sache krachen zu lassen, indem ich die Karten auf den Tisch lege und feststelle, hey, wir haben völlig andere Lebenspläne, anstatt jetzt noch, was weiß ich, für Monate in der Warteschlaufe zu hängen und den anderen mit Samthandschuhen anzufassen und so zu tun, als wenn mir das reichen würde. Also ich stehe voll auf Ehrlichkeit. Also radikale Ehrlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in unserer Arbeit. Ich stehe auch darauf, dass man sich Zeit geben muss, logisch. Ja.
Wie kann das genau aussehen?
Also es ist für mich wirklich ein Unterschied, das erste Date und das sechste. Okay, beim ersten Date würde ich sagen, ey, habt einfach Spaß miteinander. Ja, habt einfach Spaß miteinander, achtet darauf, dass es respektvoll ist. Habt Spaß miteinander, also einfach um die Erfahrung zu machen, wow, wir können Spaß miteinander haben. Das finde ich ist immer eine gute Basis für eine Beziehung. Ja, anstatt da zu sitzen und zu sagen, du, pass auf, ich suche gerade den Mann meines Lebens und ich möchte gerne 3 Kinder mit ihm haben. Also das ist, glaube ich, nicht so die gute Taktik. Also Spaß miteinander. Mhm. Was ich immer wichtig finde, von einem Punkt zu kommen, egal mit wem ich in eine Beziehung gehe, ja, ich bin zu 80% für mein Glück selbst verantwortlich. So, wenn ich als Frau in einen Dating-Prozess eintrete und ich bin gerade im Zustand, dass ich nicht in der Lage bin, 80% meines Glücks selbst völlig grundlos aus mir heraus, ohne Mann oder ohne Frau, mit wem auch immer ich date, herzustellen, dann gehe ich bedürftig in diese Beziehung rein und dann habe ich im Grunde schon mal abgelost. Ja. Also dann lege ich von Anfang an, ich lege den Boden von Co-Abhängigkeit. So, wenn ich mit 80% reingehe und von einem Punkt komme, hey, ich bin für mich echt fein, ich muss nicht super happy sein, aber ich bin echt fein, dann kann ich nach dem 4., 5. Date zu dir sagen, pass auf, ich finde, das läuft super. Ich hätte jetzt Lust mit dir auf die nächste Stufe. Und zwar nicht von, ey, ich brauche dich unbedingt. Ja, ich brauche hier eine Krücke für mein Leben, sondern nee, ich spreche eine Einladung aus. Ich spreche als Königin eine Einladung an dich aus, mit mir gemeinsam auf die nächste Stufe zu kommen. Und dann an der Stelle würde ich jeder Frau raten und natürlich auch jedem Mann, aber meistens Frauen, die sich an der Stelle hinzuschauen, wirklich genau hinzuschauen, nicht was der Mann sagt, sondern wie er agiert.
Oh. Okay, mach mal ein Beispiel. Also, lass uns da mal tiefer reingehen.
Also, was ich zum Beispiel oft höre, ja, also bei uns landen ja all diese Geschichten, ist, der Mann sagt dann, oh, ja, also du bist echt, also ich fühle, du bist die Frau meines Lebens, aber ich bin gerade in einem Selbstfindungsprozess und ich brauche Zeit.
Was meint er denn eigentlich damit?
Was er eigentlich meint, ist, ich will gerade keine Beziehung mit dir. Punkt. Es wird mir jetzt an der Stelle einfach zu heiß. Ja. Oder der Klassiker, und glaub mir, ich habe diesen Klassiker hunderte Male gehört, der Klassiker ist, ja Schatz, du bist die Frau meines Lebens. Ich bin gerade noch verheiratet, aber ich bin im Scheidungsprozess. Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit, weil ich möchte die Kinder gern schonen.
Mhm. Das heißt, da sollte man dann, oh, okay, ich hab ganz viele Fragen im Kopf. Aber lass uns langsam lernen.
So was die Frau hört an der Stelle, ist das, was der Mann will, dass sie hören will, nämlich, boah, das ist ein echt cooler Typ. Ich bin seine Frau und der ist so cool, der will die Kinder schon. So. Mhm. Okay, gib ihm 14 Tage Zeit, das klarzumachen. Nach den 14 Tagen frag ihn einfach, hey, wie wäre es denn, wenn wir jetzt alle mal zusammen an einen Tisch kommen? Die Frau, mit der du verheiratet bist und ich. Und schwuppdiwupp knallt der ganze Laden auseinander. Ist das schmerzhaft? Es ist schmerzhaft. Aber du hast das Frau unter Umständen Jahre gespart. Ey, du glaubst gar nicht, die Geschichte klingt ja so peinlich klischeehaft. Mit wie vielen Frauen ich gesprochen habe, wirklich starken Frauen, coolen Frauen, die sich vor Wut irgendwann in den Hintern gebissen haben, weil sie gesagt haben, ich habe Jahre in der Warteschlaufe von einem Mann gewartet, ich habe mich zulohnen lassen, anstatt einfach hinzuschauen, wie dieser Mann agiert. So, wenn ich eine Beziehung mit dir will, dann kann ich diese Beziehung auch halten, wenn ich gerade in einem Selbstfindungsprozess bin. Ich muss ja nicht gleich mit dir zusammenziehen, aber dann fange ich an, mit dir eine echte Beziehung aufzubauen. Und glaub mir, also was Wegrennen und Verpissen betrifft, bin ich Spezialist, also ich kenne die Anzeichen.
Welche Anzeichen gibt es denn noch? Also du meinst, sobald der Mann, also mir fällt gerade dieses Sprichwort ein, Papier ist geduldig. Das heißt, er kann viel sagen, aber in dem Moment, wenn es drauf ankommt und er nicht agiert, sprich Taten folgen lässt, dann sollte das schon mal generell ein Warnzeichen sein, dass da irgendwas im Argen ist.
Ja, also es ist ja, guck mal, im Grunde genommen ist es ganz simpel. Du solltest dich, wir bleiben jetzt mal bei der klassischen Heterosexuellen, damit ich nicht immer Mann, Frau, alle Konstellationen erwähnen muss, aber ich betone hiermit einmal, dass das natürlich für alle Beziehungskonstellationen zutrifft. Also ich kenne dieses Spiel auch zwischen zwei Frauen oder zwei Männern, ja. Aber du solltest dich, wenn du in eine Beziehung reingehst, wertvoll fühlen. Also du solltest dir klar darüber sein, dass wenn du zu jemand anderem sagst, hey, ich habe Lust mit dir zusammen zu spielen, dass das ein Geschenk ist. Ja, es ist eine großzügige Einladung von deiner Seite. Und wenn der andere diese Einladung wertschätzt, dann wird er handeln. Ja, also ich bin jetzt seit 27 Jahren im Coaching-Business und wenn es eine Lektion gibt zum menschlichen Verhalten, was ich gelernt habe, ist, du kannst hart ausgedrückt drauf scheißen, was dir jemand sagt. Guck einfach hin, was er tut. Ja, wir sind alle Meister darin, uns die Dinge schön zu reden, das zu sagen, was der andere hören will. Ja, und gerade Männer, sage ich in aller Liebe für Männer, ich bin gern Mann, aber Männer sind solche Schisshasen, was Wahrheit betrifft in Beziehungen. Also einer Frau in die Augen zu gucken und einfach zu sagen, hey, ich habe Angst vor Nähe. Oder hey, die Wahrheit ist, ich bin in einer Ehe und ich bin nicht bereit, mich aus dieser Ehe zu trennen. Nee, stattdessen säusel ich dir was vor. Ich erzähle dir exakt das, was dein limbisches System hören muss, damit du denkst, oh, bumm. Und dann sitzt du in der Warteschleife und das ist unwürdig, ja.
Wir sind ja, das hast du gerade auch schon gesagt, wir sind ja alles Menschen. Dennoch gibt es ja schon klassischere Verhaltensweisen, die eher auf Männer zutreffen und eher auf Frauen zutreffen. Und deswegen an dieser Stelle sei nochmal gesagt, ich glaube, es gibt aber auch immer sozusagen Ausnahmen, ne? Und es gibt auch genauso Männer, die vielleicht dann auch wie Frauen reagieren, so wie man es klassischerweise kennt. Und das sind ja alles Erfahrungen, die du jetzt im Laufe deines Coachings gemacht hast. Aber nochmal ganz kurz die Frage, warum sind denn Männer tendenziell, also ausgehend von diesem Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, warum sind Männer Schisser? Also hat das was damit zu tun, dass Männer jetzt gerade auch nicht wissen, wie sie wahrgenommen werden wollen oder sollen? Was gesellschaftlich von ihnen für eine Rolle erwartet wird? Also was steckt denn dahinter? Ich meine, wir Frauen haben doch auch Angst, eine Beziehung einzugehen. Und wir haben, haben ja auch irgendwie alte Beziehungen, haben irgendwie Gepäck, das wir mitnehmen. Also warum ist es so?
Ja, wie viel Zeit hast du?
Ich habe ganz viel Zeit.
Cool. Also es gibt mehrere Ebenen. Ja, auf einer ganz tiefen Ebene bin ich, und das ist jetzt wirklich, ich bin kein Philosoph, kein Psychotherapeut, ich bin absoluter Autodidakt. Okay, das ist das Fazit meiner 27 Jahre Forschung zu diesem Thema als Mann und im Beobachten von vielen, vielen Männern. Auf der allertiefsten Ebene bin ich überzeugt davon, dass Männer einen triftigen Grund haben, mehr Angst zu haben vor Beziehungen. Männer, also wir reden jetzt von einer klassischen Konstellation, kommen vom Logos, okay? Männer kommen davon, sich über eine sehr konkrete Form zu definieren. Sich auf eine Beziehung einzulassen, bedeutet immer auch, sich auf die gegenüberliegende Seite einzulassen. Heißt, in dem Fall, dass ich mich als Mann auf eine eher Eros, auf ein eher Eros-lastiges System, auf ein System, in dem die Anima viel stärker ist, einlassen muss. Was für mich als Mann bedeutet, die Dinge werden erstmal unübersichtlicher. Also ein typisch männliches Hirn liebt es, wenn es die Welt in Fakten einteilen kann, in Nullen und Eins und so weiter. So, wenn ich was gelernt habe in der Beziehung mit Andrea, ist, Andrea ist ein nicht kontrollierbares, chaotisches System. So, wenn ich mich auf dieses System einlassen will, muss ich all mein Recht haben loslassen. Ich muss meine Logik loslassen. Ich muss meine eigene Empfindsamkeit spüren. Das sind alles Sachen, für die sind Männer nicht vorbereitet worden im Patriarchat. So, der Mann ist darauf trainiert zu funktionieren. Ja? So, vor 30, 40 Jahren habe ich mir dafür einfach eine Frau gesucht. Wir haben Kinder gezeugt und dann hat die Frau einfach Ruhe gegeben und ich habe als Mann meinen Job gemacht. So, das war eine relativ einfache Beziehung. Wir waren nicht glücklich miteinander, aber es hat funktioniert. Wenn du heute als Mann dich nach Frau näherst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass diese Frau alles will. Ja? Die will verliebt sein, die will Freiheit, die will Nähe, die will sich selbst verwirklichen, die will dich seelennackt sehen. Also ich verstehe Männer, dass sie sagen, sorry, zu der Sinnkrise, die ich selbst schon habe in dieser Gesellschaft, ja, jetzt auch noch zu einer Beziehung, das ist krasser, krasser Overload. Ja, ist nur eine Ebene. Es gibt eine zweite Ebene, dass die meisten Männer durch, zum Beispiel durch ihre erste primäre Beziehung zu einer Frau, nämlich die zu ihrer Mutter, traumatisiert sind. Entweder auf eine subtile Art und Weise oder auf eine sehr offensichtliche Art und Weise. Aber die wenigsten Männer, mit denen ich gesprochen habe, haben wirklich kraftvolle Mütter gehabt, die ihrem Sohn erlaubt haben, wirklich kraftvoll zu sein. Okay? So, mit diesem Packen gehe ich in eine Beziehung rein als Mann. Und dann kommt noch das Klischee dazu, dass Beziehung eigentlich ein Frauenthema ist. Punkt. Das heißt, ich bin vielleicht auch noch zu stolz, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich bin zu stolz, mich damit auseinanderzusetzen. Warum habe ich denn Angst?
Aber das liegt doch daran, dass wir einfach so sozialisiert worden sind, oder? Also das ist ja nicht angeboren.
Mhm. Ja, das ist nicht angeboren, aber wovon ich ausgehe, das ist Biologisches und das geht unter anderem und zum Beispiel auch auf John Gray zurück, jetzt der Name ja wieder da, ist ein männliches Gehirn tickt einfach anders, okay? Also das ist jetzt wirklich sehr grob vereinfacht, die tiefer einsteigen wollen, wenn ich hier kurz empfehlen darf, es gibt ein Buch von Andrea und mir dazu, das heißt Königin und Samurai, da gehe ich ganz intensiv auf diese Dynamiken ein. Aber für eine Frau führt eine Beziehung zu einem Mann, wenn sie sich wirklich einlässt, eher dazu, dass sie stärker und klarer wird, weil sie mehr Logos integriert. Für den Mann führt der Ganzwerdungsprozess, das Einlassen auf eine Frau, erstmal dazu, dass er gefühlt, nicht wirklich, aber gefühlt schwächer wird. Was denkst du, ich bin fast gestorben, bevor ich mir selbst das erste Mal eingestehen konnte, dass Andrea und ihre Tochter mir so wichtig sind, dass sie mir so unter die Haut gehen, dass mir im wahrsten Sinne des Wortes das Herz bricht, wenn damit irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist für einen Mann so wie, fuck, ich stehe auf einem Schlachtfeld und ich habe eine Flanke, ich habe eine offene Flanke. Ja, solange ich Frau, wenn ich das mal so ganz hart ausdrücken soll, als ein Objekt sehe, was ich ficke und dann wieder gehe. Oder was ich ficke und dann in mein System einordne als eine gute, nette Ehefrau, solange habe ich die Kontrolle. Aber wenn ich eine Frau auf Augenhöhe begehe, wird mich diese Beziehung in meinen Grundfesten erschüttern. Also der Weg der Ganzwerdung für den Mann ist Konfrontation mit der eigenen inneren Anima. Ja? So, und das bedeutet für den Mann, das Leben wird komplexer, das Leben wird irgendwo auch ein Stück dunkler, Anima ist dunkler als Animus, ist tiefer, ja. ich muss mich meiner eigenen Verletzbarkeit stellen. Also für einen Mann, der nach 10.000 Jahren Patriarchat das Gefühl hat, dass alles, was immer von ihm verlangt wurde, funktionieren ist. Rausgehen, funktionieren, seinen Shit auf der Reihe haben. Also die Generation Männer vor mir ist nicht gefragt worden, was die fühlen. Verstehst du? Mhm. So, ist eine wirkliche, lebendige, wache Liebesbeziehung ein, also gelinde gesagt, ein Scheiterhaufen. So, und da musst du erstmal hinkommen als Mann, dass du sagst, ich stelle mich da freiwillig drauf und ich zünde das Feuer an und ich bleib stehen. Die gute Nachricht ist, es gibt immer mehr Männer, die das checken.
Wie können man denn jetzt die Männer, wenn man jetzt nochmal dabei bleibt, tatsächlich denen das auch klar machen? Also meine Erfahrung ist, dass das noch nicht viele gecheckt haben. Was würdest du denn raten? Oder was würdest du andersrum auch dann Frauen raten als Spiegel, damit die Männer sozusagen eingeladen werden, sich auch genau diese Gedanken zu machen und dass eben auch bewusst wird, dass das Einlassen einer Beziehung komplexer wird. Aber ich gehe davon aus, genauso ist es, wird es ja für eine Frau auch komplexer. Das heißt, diese Schnittmenge sozusagen, die wird es ja immer geben, wenn man Beziehungen eingeht. Aber wie kann man diese Diskussion ehrlich entfachen?
Indem du auf der Seite von Einladung bleibst. Was ich damit meine, ist, dass es so eine Gratwanderung zwischen, also wenn ich Königin sage, dann meine ich also nicht jetzt irgendeinen Stereotyp mit Krönchen auf dem Kopf, sondern Königin ist für mich eine Frau, die gelernt hat, zumindest 80% wirklich ihr Glück in sich zu generieren. So, wenn du als eine echte Königin auf einen Mann zugehst und eine Einladung aussprichst und auch in der Lage bist, deine Grenzen zu wahren, wenn der Typ diese Einladung nicht respektvoll wahrnimmt, dann kann es sein, dass du eine Weile länger alleine bist. Ja, weil du vielleicht von 10 Typen, die sich dir nähern, also bei 9 einfach, die sind nicht mehr fähig, deine Einladung wirklich zu realisieren. Aber der 10. ist ein Checkpoint. Und jetzt kommt, und den 10. machst du nichts klar. So, das ist der größte Irrtum von Frauen ist, ich muss Männern etwas klar machen. Wenn du anfängst, einem Mann etwas klar machen zu wollen, geht der Typ in Widerstand.
Was meinst du genau mit klar machen?
Pass auf, ich bringe ein Beispiel. Ich habe bin ja auf Facebook, auf Instagram sehr, sehr aktiv, ja. Und mir folgen, ich sag mal so mal Pi mal Daumen, 70% Frauen, 30% Männer. So. Dann schreibe ich hin und wieder einen Post nur für Männer, ja. Schreibe ich auch ganz fett drauf, sag, hey, liebe Frauen, lest gern mit, aber könnte ich einfach mal dezent zurückhalten, weil ich würde gern mit meinen Brüdern sprechen. Es dauert 10 Sekunden. 10 Sekunden hat die erste Frau einen Kommentar drunter geschrieben. Und der Kommentar geht meist in Richtung, ach ja, ich wünschte mir, die Männer würden das sehen. Ich wünschte mir, es gäbe mehr Männer als solche. So, wenn du das als Mann liest, das ist sowas von unerotisch, das ist sowas von upturned, das ist sowas von dich in eine Schulklasse setzen. Ja, also, weißt du, worüber mich Andrea gekriegt hat, als sie irgendwann losgelassen hat? Und nicht loslassen im Sinne von sich von mir trennen, sondern sie hat mir in die Augen geguckt, sie hat gesagt, pass auf, ich will mit dir Spaß. Du bist der Mann meiner Wahl. Wenn es gerade nicht geht, weil du bockst, dann steige ich jetzt ins Auto und ich fahre alleine in den Urlaub. Als sie das erste Mal gemacht hat, dachte ich, sie blufft. Ja, weil sie normalerweise immer wieder zurückgekommen ist. Hm. Und dann ist sie in dieses Auto gestiegen und das Auto ist nicht mehr zurückgekommen. So. Und wenn du als Mann realisierst, da ist eine Frau, die dich nicht braucht, aber wenn du sie beobachtest, du siehst einfach die Strotz vor Eros, die Strotz vor Lebenskraft, dann ist das eine Einladung. So. Und dann beginne ich mich zu entwickeln und dann beginne ich auch richtig gern dein Schüler zu sein. Also das Wort wäre mir vor 20 Jahren nicht über den Mund gekommen, aber ich bin auch Schüler von Andrea, genauso wie sie Schülerin von mir ist. Also wir lehren uns gegenseitig. Ich möchte wissen, wie Frauen ticken. Ich möchte durch ihr Feedback lernen, ein noch wacherer Mann zu sein, aber nicht, weil sie an mir rumzieht, nicht, weil sie denkt, sie muss mich durch die Evolution drängeln, sondern im Gegenteil. Indem sie mich lässt. Kommt das rüber, der Unterschied?
Ja, der kommt sehr, also ja. Für mich kommt der sehr gut rüber.
Also das ist, glaube ich, ganz kurz noch, weil es ist mir wirklich das Anliegen für alle Frauen, die das jetzt gerade hören. Ich verstehe, total, wirklich mittlerweile verstehe ich richtig tief den Schmerz von Frauen, besonders dann, wenn ihr einen Mann gefunden habt, in dem ihr Potenzial seht. Also Frauen sind, was das betrifft, echte Potenzial-Scouts. Ja, und die sehen Männer und aufgrund ihrer Beziehungserfahrung sehen sie, was möglich wäre. Und ich verstehe, dass es echt Schmerz auslöst, wenn der Typ darauf nicht anspringt. Aber jedes Drängeln, jedes Beratschlagen, jedes ich coach dich jetzt mal dahin, ist absolut kontraproduktiv. Männer sind heutzutage in einer tiefen Existenzkrise und bevor nicht in ihnen reift, dass sie sich verändern wollen, dass sie einen Schritt auf dich zugehen wollen, nimm die Finger aus dem Getriebe, du tust dir nur selbst weh.
Das ist ein sehr klarer Hinweis an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch einmal über Muster sprechen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen dieses Thema angesprochen, dass ja viele dann auch sich vielleicht ein bisschen darauf ausruhen oder sagen, hey, ja, mir ist das und das passiert und ich nehme das jetzt mit. Jeder Mensch hat Erfahrungen gemacht und bringt ja etwas mit aus vorherigen Beziehungen oder eben, was du schon gesagt hast, aus Unterbewusstbeziehungen zu den Elternteilen, wie auch immer. Sind Muster per se schlecht oder hinderlich, sage ich jetzt mal? Oder wann sind auch Muster gut? Also wann kann man daraus etwas ziehen, um in einer neuen Beziehung potenziell nach vorne zu gucken und daraus irgendwie positive Dinge zu ziehen?
Kann ich ein gutes praktisches Beispiel bringen? Also Andrea und ich haben beide Kindheiten erfahren, in denen wir beide damals unbewusst geschlussfolgert haben, okay, wenn ich mal groß bin, ich mache das alles ganz anders. Ich will nie wieder so eine Ungerechtigkeit erleben. Ich will nie wieder so eine Unfairness erleben. Bei mir war es zum Beispiel, ich will nie wieder so eine Unwahrheit erleben. Ich möchte wahre, aufrechte Beziehungen. So, daraus ist ein Muster entstanden bei uns beiden. Also wir nennen uns gern liebevoll, augenschmunzelnd, militante Reformer. Also wir haben einen unglaublichen Drang, nicht nur unsere Beziehung, sondern die Beziehung um uns herum, Netzwerke, Gesellschaft, also mit dem, was an Wissen da ist zum Thema Beziehung, wirklich zu befruchten. So, das ist letzten Endes, kann man sagen, es ist durch dieses Trauma entstanden, ja, durch diese Wunde entstanden. Ich würde sagen, letzten Endes ist meine gesamte Arbeit dadurch entstanden, dass ich verwundet war und bin an bestimmten Stellen und vielleicht geht das auch nie weg. Ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob man verwundet ist oder nicht, sondern es ist eher die Frage, welche Haltung nimmt man dazu an? Also es gibt so das eine Extrem, die Menschen, die ganz cool tun, ja, und sagen, bei mir ist gar nichts. Also wenn du mich fragst, ich gehe mittlerweile davon aus, dass wir alle, also wirklich jeder Mensch ein Urtrauma hat. Wir werden, ohne gefragt zu werden, geboren in eine Welt, wo uns die Spielregeln nicht klar sind und wir wirklich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keine fucking Ahnung haben, wer wir wirklich sind und wohin die Reise geht. Also wenn es ein Trauma gibt, dann ist das ein Trauma. So. Und wir versuchen alle, das Beste draus zu machen. So, das heißt, dieses komplett Verleugnen ist ganz sicher nicht der Weg. Was ich aber auch mittlerweile sehe in der Psycho-Spiri-Szene, für die ich hier arbeite, ist ein sich einnisten in diesen Special-Traumata. Ja? Und das sage ich in allem Respekt. Ja, weil ich weiß selbst, wie sich das anfühlt und ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, wo ich wirklich gesehen habe, also was das für einen Schaden anrichten kann. Aber wenn du das benutzt, um dir selbst Leid zu tun, ja, ich bring mal ein Beispiel, so ist jetzt gerade, glaube ich, gar nicht mehr so sehr Trend, aber es gab mal so eine Zeit lang, gab es so ein Ding mit Zwillingen, ja. Also wir waren eigentlich Zwillinge, aber ein Zwilling ist gestorben und ey, glaubst gar nicht, wie viele Leute vor mir gesessen haben, gesagt haben, ich kann keine wirkliche Beziehung führen, weil damals ist mein Zwilling gestorben. So. Ich kann nicht. So, weil. Und an der Stelle werde ich dann ziemlich rabiat, weil ich sage, hey, wenn wir jetzt ein Stamm von Menschen wären, also noch damals in der Tribe-Zeit, ja, die jeden Tag wieder aufs Neue die Zelte zusammenpacken und weiterreisen, und du stehst dann heulend neben den Kamelen und sagst, ich kann heute nicht, heute kann ich nicht weiterreisen, ich kann heute nicht auf Jagd gehen, weil mich hat gerade mein Traumata berührt, denn dann wärst du nicht überlebensfähig. Also was ich damit sagen will, ist, wir können uns da auch sehr einnisten und der Mind ist wirklich sehr, sehr powerful. Also der Mind kann dieselbe Wunde nehmen und kann sagen, ja, ich habe diese Wunde, ich habe diese Verletzung erfahren und es ist eine Chance in meinem Leben, ein noch stärkerer, noch schönerer Mensch zu werden und einen guten Beitrag zu leisten. Ich kann dieselbe Wunde nehmen und kann sagen, diese Wunde ist der Grund, warum ich mir bis zu meinem letzten Atemzug leid tun werde und die immer wie so eine Visitenkarte ziehen werde, wenn mir Mensch zu nahe kommt. Das ist dein gutes Recht und du wirst in beiden Fällen Recht haben. Ich habe Menschen getroffen, die haben wirklich schlimmsten Missbrauch erlebt in ihrer Kindheit und die sind daraus auferstanden wie Phönixe, wirklich wie Phönixe und die haben wirklich eine Menge in die Welt gebracht und ich sehe Menschen, die daran zerbrechen und ich bin nicht derjenige, der von außen sagt, du musst dich so oder so entscheiden, ich kann das auch gar nicht beurteilen. Ich glaube aber zutiefst daran, dass es in uns eine Wahlmöglichkeit gibt.
Und ich habe jetzt noch eine Frage zur Kommunikation. Also Kommunikation ist ja auch oftmals, auch gerade wenn es darum geht, diese Grenzen oder Muster oder Vergangenes zu überprüfen, ja grundlegend für eine Beziehung. Findest du, dass wir grundsätzlich in Beziehungen gut kommunizieren im Sinne von genug, aufrichtig, ehrlich? Oder wie beurteilst du das?
Wir sind die absoluten Stümper. Wir sind wirklich die absoluten Stümper und alle, die das jetzt hören und sagen, nein, ich nicht, ich habe das voll drauf. Ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man Kommunikation je voll drauf haben kann. Je mehr ich mich damit beschäftige, umso tiefere, feinere Ebenen offenbaren sich mir. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade an dem Thema Rassismus dran, das ist eine ganz andere Geschichte, aber als jemand, der sich never für rassistisch gehalten hätte, jetzt gerade meine Sprache nochmal ganz neu zu erforschen. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir haben Beziehungen nicht gelernt, wir haben auch Kommunikation nicht gelernt. Und das ist wirklich crazy, weil Kommunikation erschafft unsere Welt. Also meine Art, mit mir jetzt gerade zu kommunizieren, wenn ich aufstehe, mein innerer Dialog erschafft permanent meine gesamte Welt. Wenn ich mit dir zusammenkomme, jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch, wir erschaffen jetzt gerade zusammen eine Welt. Also Kommunikation ist alles. Das ist, ich sage immer, ey, wir machen uns Sorgen um Atombomben. Jedem von uns ist eine Atombombe anvertraut worden. Ja? Also Kommunikation kann so tief verletzen und kann alles heilen. Also ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass wir, was das Thema betrifft, als Menschheit absolut am Anfang stehen. Also wenn du siehst, wie Politiker mit Konflikten umgehen, wie in der Corona-Krise kommuniziert wird, wie wir mit Andersdenkenden umgehen, also es ist primitivster Urmenschenstatus, was Kommunikation betrifft. Was auf der anderen Seite für mich persönlich eigentlich eine gute Nachricht ist, weil es heißt, wir haben ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja, wir können unglaublich viel durch Kommunikation verbessern.
Gibt es denn in Beziehungen, ich meine, das ist natürlich immer individuell, aber aus deiner Erfahrung heraus so grundlegende Fehler oder Herausforderungen, vor denen halt viele Paare, die vielleicht dabei sind oder überlegen, sich zu trennen, machen? Also jetzt mal unabhängig davon, sei immer ehrlich und sag, was du möchtest. Was sind da so kommunikative Grundprobleme oder Fehler, die man oftmals an den Tag legt? Gibt's da sowas?
Ich würde sagen, es beginnt damit, dass die wenigsten Beziehungen einen Raum kreiert haben, wo alles kommuniziert werden darf. Ja? Also wir haben dafür spezielle Rituale entwickelt und es sollte nicht den ganzen Tag alles kommuniziert werden, weil Wahrheit kann auch sehr wehtun, aber es ist wichtig, dass eine Beziehung zum Beispiel einmal am Tag eine halbe Stunde Zeit hat, wo wirklich alles raus kann, wo der ganze Eiter abfließen kann. Das erstens. Zweitens, der Rest der Zeit sollte wertschätzend kommuniziert werden. Also wenn wir alle uns immer wieder daran erinnern, dass kein Mensch verpflichtet ist, Zeit mit uns zu verbringen, dass kein Mensch verpflichtet ist, uns irgendwas Gutes zu geben, dann wird es plötzlich absurd, vor jemand anderem zu sitzen und ihn den ganzen Tag zu belämmern. Nein, kommuniziere wertschätzend. Wertschätzend heißt, ich erkenne dich an, ich sehe deinen Beitrag, ich mache dir Komplimente. Wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass ein Mensch sich in die Richtung entwickelt, in die er anerkannt wird. Das heißt, wenn ich in einer Ehe anfange, mich auf die Fehler meines Partners einzuschießen und ganz häufig darüber zu reden, es ist simpel schöpferische Mathematik. Diese Fehler werden mehr werden. Das geht gar nicht anders. Ja? Oder dieser Mensch wird sich von uns trennen. Das heißt, wir erschaffen einander durch Kommunikation. Wir sollten uns also wirklich sehr genau fragen, was will ich denn in dem anderen fördern? Anschließend keine Forderung. Ja, also wir reden jetzt hier gerade nicht vom Business-Beziehung, wo ich sagen kann, pass auf, ich habe das Geld für das Auto bezahlt, ich habe die Forderung. In einer Liebesbeziehung kann ich keine Forderung an dich haben. Es geht einfach nicht.
Warum kann man das nicht haben?
Na, warum? Also eine Forderung heißt ja, es gibt irgendwo einen Vertrag, du schuldest mir das wirklich. Ja, aber wie kann ich zum anderen Menschen sagen, du schuldest mir, dass du mich liebst? Du schuldest mir nett sein, du schuldest mir Sex, du schuldest mir das. Das geht ja gar nicht. Ich kann ganz klar sagen, was ich brauche, um zu erblühen. Und dann kann ich dir sagen, hey, hast du Bock, das mir zu geben? Das ist das, was Andrea und ich ein evolutionäres Dienstleistungsunternehmen nennen. Wenn ich dich wertschätze, dann will ich dir Gutes tun. Aber du kannst nicht kommen, kannst sagen, Veit, hier ist die Rechnung offen, du hast noch das und das zu erfüllen. Also das tötet den Eros in einer Beziehung ab.
Sind das denn so Forderungen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die wir vielleicht einfach so gelernt haben? Also dass man denkt, man muss ja miteinander schlafen oder man muss ja ehrlich sein oder man muss ja was auch immer. Sind das so unterbewusste Dinge, die man versucht irgendwie abzurufen, um so ein romantisches Bild von Beziehung vielleicht zu erhalten oder zu wahren? Und vergisst man sich dann dabei? Weil ich kenne das selbst auch. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch solche Forderungen an meine Ex-Partner schon gestellt. Im Nachhinein würde ich auch denken, gut, das war jetzt irgendwie nicht sinnvoll vielleicht. Aber man ist dann ja in so einem Strudel, ne? Weißt du, was ich meine?
Logo. Also wir haben ja alle, wir gehen ja nicht mit einer leeren Festplatte in die Beziehung, sondern da sind alle Regeln drauf, die wir zum Beispiel als Kinder beobachtet haben. Ja, wie ticken Mutter und Vater? Wie machen das die Onkel und Tanten? So, das ist da alles drauf. Alles, was dir reingepumpt worden ist von der Gesellschaft, von der Kirche etc. Also wir sind ein Sammelsurium von unbewussten Regeln und im Grunde genommen immer dann, wenn wir in einer Beziehung etwas tun, von dem wir denken, das sollte man, ja, ist es ein Hinweis darauf, dass wir gerade einer Regel folgen, die wir nicht wirklich selbst durchdacht haben, sondern die uns beigebracht worden ist. Zum Beispiel, wenn wir ein Paar sind, müssen wir jeden Abend zusammen ins Bett gehen. Das ist die Katastrophe für den Eros einer Beziehung. Ja, warum denken wir das? Weil wir es so erlebt haben. Bei Mutter und Vater. Die sind jeden Abend, egal ob sie sich gerade voll angeödet haben, nebeneinander ins Bett gegangen. Das ist total crazy. Es ist absolut crazy. Eine gute Liebesbeziehung sollte jede Nacht neu gewählt werden. Möchte ich mit dir zusammen sein? Hast du Lust auf mich? Ja. Das sind so ganz simple Sachen.
Und sag mal, welche Rolle, wir haben jetzt am Anfang, habe ich das schon so groß angeteased, dass wir ein bisschen über Selbstliebe sprechen. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf dieses Thema tatsächlich Selbstliebe, Selbstwert aber auch kommen und auch Individualität. Und wo ist denn auch so die Grenze? Weil wir haben ja über diese Schnittmenge gesprochen und du hast das ganz am Anfang total schön ausgedrückt. Und zwar hast du gesagt, Liebe ist es, Verschiedenartigkeit auszuhalten. Also man ist wie so zwei starke Eichen, die nebeneinander stehen. Und im selben Wind vielleicht schwingt, aber nichtsdestotrotz, man ist ja ein Individuum. Ich würde sehr gerne so da so ein bisschen drüber sprechen. Also sind solche Forderungen, die man auch hat, hängen die damit zusammen, dass man selbst eigentlich gar nicht weiß, was man möchte, wer man ist und dass der Selbstwert vielleicht zu gering ist und man gewisse Dinge in den anderen projiziert? Und wie kann man das auch auflösen? Also wie gehe ich das an?
Für mich ist das eines der größten Geschenke einer wachen Beziehung, dass sie dich mit deiner Selbstliebe konfrontiert. Also das kann auch manchmal wehtun, weil du vielleicht erstmal realisierst, ich kann eigentlich mit mir gar nichts anfangen. Ich schleppe mich immer zu meinem Partner und hoffe, der löst dann das Problem. Aber eine gute, eine lebendige Beziehung heilt dieses Thema parallel mit. Also ich höre ganz oft, dass Leute sagen, hey, erstmal muss ich mich selbst lieben und dann gehe ich in Beziehung. Ich glaube, das ist, die Rechnung geht nicht auf, weil du bestimmte Themen zu deinem Selbstwert, die kannst du gar nicht alleine behandeln, sondern die kommen erst hoch, wenn du mit jemandem zusammen bist. Ja, also wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn mein Partner etwas ganz anderes will als ich? kann ich mit diesem Moment des Alleinseins umgehen? Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner auf alte, ankonditionierte Bestrafungsmethoden zurückgreift und mich jetzt mit Liebesentzug bestraft? Ja, so. Das heißt, für mich persönlich geht das nur parallel. Ja, ich gehe in eine Beziehung und diese Beziehung konfrontiert mich mit dem Grad an Selbstliebe, der schon da ist und mit dem, was fehlt. Also ich habe mich zum Beispiel niemals so einsam gefühlt wie an manchen Stellen in der Beziehung mit Andrea. Weil gerade dann, wenn du jemanden gefunden hast, der dir wichtig ist, der sozusagen auf deine innere Insel darf, ja, und dann kommst du mit diesem geliebten Menschen an einen Punkt, wo ihr euch einfach nicht versteht, wo auch die ganzen Kommunikationstools nicht greifen, dann schleudert dich das natürlich in einem Moment von tiefster Einsamkeit. Und an der Stelle ist es dann Zeit zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück und trainiere Selbstliebe.
Das heißt, dieses klassische Bild von Selbstliebe, das man oftmals liest, wahrnimmt und auch bespricht. Ich habe das jetzt am Anfang so ein bisschen im Intro flapsig ausgedrückt mit, ja, mach dein Handy aus und geh mal baden und so und dann weißt du schon, wer du bist. Das heißt, diesen Anspruch, den man eigentlich oftmals liest, sich 100% selbst zu lieben, um dann erst jemanden anders richtig lieben zu können, sagst du deiner Meinung nach, ist Bullshit?
Lass uns definieren, was Selbstliebe ist, ja. Also für mich bedeutet Selbstliebe nicht, dass ich mich jeden Tag mag. Ja. Es gibt Tage, da stehe ich auf und ich fühle mich zum Kotzen, weil ich nicht richtig funktioniere, weil ich nicht klar durchsehe, weil ich gerade irgendwas verbockt habe. Wenn ich mich dann hinstelle vor den Spiegel und versuche zu grinsen und mir einzureden, Fei, du hast dich lieb, das ist doch die totale Selbstverarsche. Mhm. Nee. Selbstliebe bedeutet für mich, ich halte mich auf eine gute, freundliche Weise aus. Das heißt, an solchen Tagen zum Beispiel, ja, es ist gerade ein Scheißtag. Ja, ich kann mich gerade nicht leiden. Ich halte mich aus. Ich nehme mich an. Ja, also ich glaube, Selbstliebe ist wahrscheinlich neben Berufung einer der größten, aufgeblasensten Mythen der ganzen Psychoszene in den letzten 10, 20 Jahren, der uns so unter Stress setzt, ja. Weil die Leute plötzlich denken, sie müssten immer cool drauf sein. Selbstliebe bedeutet für mich einfach, ich hole mich nach Hause. Ich hole meine coolen Anteile nach Hause, ich hole aber auch meine ätzenden Anteile nach Hause. Und vielleicht bleiben die bis zum Lebensende ätzend. Aber ich lerne einfach, die auszuhalten. Und diese Idee, ich habe mich erstmal richtig lieb und dann gehe ich in Beziehung, also ich sag mal, dann kommen gar keine Beziehungen mehr zustande. Weil, ganz ehrlich, also wer kann wirklich aufrichtig sagen, ich liebe mich durch und durch und zwar auch mit meinen ganzen Schattenseiten, die ja meistens nur hochkommen, wenn wir in Beziehung gehen. So alleine zu Hause zu sitzen, deine Mantren zu singen, eins von euren super Tools zu benutzen und jetzt Spaß haben, also da ist ja noch relativ easy, sich zu sagen, ich liebe mich jetzt selbst. Ja, dann lasse ich mal noch ein schönes Rosenbad an. Aber wenn du dann plötzlich einen Typ an der Backe hast, der die Dinge anders sieht als du und ihr habt einen Bedürfniskonflikt, da merkst du plötzlich, nee, da fehlt noch was. Also Selbstliebe kann man auch nur in Beziehungen in der Tiefe lernen, bin ich überzeugt, ja.
Wie stehst du denn generell zu dem Begriff Selbstliebe? Also du hast es gerade auch schon gesagt, Liebe ist natürlich auch ein sehr starkes Wort und assoziiert irgendwie oder impliziert, dass man alle Dinge oder alle Seiten an sich lieben soll. Wir haben das auch mal in einer Folge besprochen, dieses Wort, und dann sind wir da übereingekommen, dass das Wort Selbstakzeptanz vielleicht ein treffenderes ist. Ich frage nur nach, weil du hast ja auch einen Podcast oder auch einen Blogartikel, da geht es ja auch um radikale Selbstliebe. Also findest du diesen Begriff nach wie vor dennoch treffend oder wie stehst du dazu?
Ich mag gern so diese klassisch besetzten Begriffe rausholen und anders aufladen. Und für mich beginnt es nochmal mit der Frage, was ist Liebe? Ja, was ist Liebe und was ist Lieben? Also sowohl in Bezug auf Selbstliebe als auch in Bezug auf Beziehung. Denn wir haben ja dasselbe Problem, hast du auch in Beziehungen. Wenn Menschen denken, Liebe würde bedeuten, ich sage immer Ja und Amen zu dem anderen und wir sind immer gut drauf, dann ist die Beziehung von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja? So für mich ist Lieben eine sehr, sehr aktive Wahl, die ich jeden Tag wieder neu treffe, die etwas damit zu tun hat, Ich hole das Schöne und das Hässliche nach Hause. Und insofern trifft für mich Selbstliebe total den Punkt. Ja. Also Selbstliebe hat für mich gar nichts damit zu tun, dass ich immer gut drauf sein müsste. Im Gegenteil. Selbstliebe beginnt für mich damit, dass ich erstmal sage, ich entlasse mich aus dem Stress, gut drauf sein zu müssen. Das ist schon mal ein echter Akt von Selbstliebe. Ja, du sagst ja auch, wenn du Mutter bist und du hast ein Kind, du sagst ja nicht zu deinem Kind, hey, du musst immer grinsen. Nee, du liebst dein Kind, du liebst es ganz und du sagst, Kind, wenn du heute traurig bist, sei einfach traurig. Ja.
Was ich sehr gut finde, ist, dass wir diesen Druck daraus genommen haben, zumindest jetzt gerade für mich, diesen Anspruch zu haben, man muss sich selbst zu 100% lieben. Du hast das, was du vorhin gesagt hast mit der Königin, ne? Mit diesen 80%, dass man schon weiß oder schon wissen sollte, also so habe ich das verstanden, dass man zu 80% schon sich selbst lieben sollte und oder vielleicht so ungefähr. Es ist ja auch mal so ein bisschen schwierig, an Prozentzahlen festzumachen. Und dass man diesen Rest dann tatsächlich mit dem Partner nochmal austariert. Das heißt, ich finde, da ist jetzt ein bisschen der Druck aus den Segeln genommen worden. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine Frage zur Individualität in einer Beziehung. Wenn wir über Liebe sprechen und du hast es auch selbst erlebt und auch beschrieben, was ist sozusagen der Punkt oder anders gesagt, wie weit bin ich bereit, für die Liebe zu gehen? Also was kann man ertragen, also auch in schlechten Zeiten? Also kann ich 20 Mal, 50 Mal ausziehen und ertragen, dass meine Frau oder Freundin 5-mal allein in den Urlaub fährt? Aber wann ist der Punkt, wo ich sage, nee, das funktioniert jetzt doch nicht mehr? Also wie weit sollte man kämpfen und wann ist aber tatsächlich der Punkt, dass man merkt, nee, das ist es doch nicht. Also man sollte sich vielleicht doch trennen. Gibt es da Anzeichen?
Mhm. Also ich würde übrigens interessanterweise in all den Jahren die Frage, die mir am häufigsten gestellt worden ist, zum Thema Beziehung, ist nicht die Frage, wie kreiere ich eine richtig gute, saftige Beziehung, sondern ist die Frage, woran erkenne ich, dass es vorbei ist? Das finde ich sehr bemerkenswert. Also für mich ein Synonym dafür, dass wir, glaube ich, gerade weil wir noch nicht wirklich sehen, was eigentlich das echte Potenzial einer jeden zwischenmenschlichen Beziehung ist, dass wir sehr häufig noch eher darauf konzentriert sind, Schmerz zu vermeiden oder was wir auf der Ego-Basis davon haben können. Mhm. Also zwei Sachen würde ich dazu gerne sagen. Erstens, ich glaube, das Erste, worüber sich jeder Mensch erstmal Klarheit verschaffen sollte, wenn er an so einem Punkt steht, also sich zu fragen, habe ich genug gegeben, macht das überhaupt noch Sinn, ist einen Schritt zurückzutreten und dich zu fragen, was willst du eigentlich von diesem Leben? Ja, okay. Also worum geht's in diesem Leben? Ich bringe ein Beispiel. Das Ziel meines Lebens ist nicht primär, ich will gut und sicher durchkommen, ich will eine Menge Spaß gehabt haben, sondern das Ziel meines Lebens ist, ich will erwachen. Ich will so tief wie möglich in diesem Leben erfahren und zwar immer tiefer, wer ich Veitlinger wirklich bin. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen spirituellen Lehrer gehabt, der sehr zen-mäßig, also mich wirklich rangenommen hat auf eine Art und Weise, dass Menschen, die mich gut kannten, auch Freunde gesagt haben, Veit, warum tust du das an? Der verletzt deine Würde. Der hat meine Würde nicht verletzt, sondern ich wusste einfach, diese Beziehung dient dazu, um mich zu befreien. Deswegen war ich in der Lage, in dieser Beziehung Dinge hinzunehmen, Dinge zu fühlen, die ich zum Beispiel, wenn das ein normaler Mensch auf der Straße mit mir machen würde, oder ein Freund, würde ich sagen, und sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Das heißt, diese Beziehung hatte einen ganz bestimmten Zweck. Die Beziehung zwischen Andrea und mir, das war relativ von Anfang an noch klar, ist, ich weiß nicht, ob es wirklich Karma gibt, aber das zwischen uns hat sich sehr karmisch angefühlt und es war klar, wir beide kommen zusammen, um uns daran zu unterstützen, so frei wie möglich zu sein. Und das hat uns ermöglicht, auch Dinge hinzunehmen, Krisen durchzustehen, wo, ich sag jetzt mal, wenn du als Paar zusammenkommst, sagst, ich will einfach eine nette, schöne Beziehung, auseinandergehst. Das war jetzt eine lange Vorrede, aber um zu erklären, dass ich glaube, bevor du dich fragst, macht diese Beziehung noch Sinn oder nicht, frag dich erstmal, was ist der tiefste Sinn deines Lebens und wo dient diese Beziehung dazu? Ja, wenn es eine Beziehung ist, wo es darum geht, wo du sagst, ey, ich möchte einfach mal wieder richtig Spaß haben mit einem Mann oder mit einer Frau, dann würde ich sagen, zieh dir bitte nicht irgendwas rein, was wehtut, sondern sag relativ schnell, ey, sorry, passt nicht. Wenn du allerdings in eine Beziehung reingehst und spürst, die hat das Potenzial, dich wirklich mit deinem Wesenskern zu konfrontieren, dann bist du auch in der Lage, mehr anzunehmen, mehr zu erfahren. Also das, was ich vorhin mit Scheiterhaufen meinte, auch wenn das martialisch klingt, also im Schmerz stehen zu bleiben. Also Andrea und ich sind so gewachsen an der Ekstase dieser Beziehung, aber auch an den Momenten, wo wir beide dachten, boah, es geht nicht mehr. Und da die Klappe zu halten, nach innen zu gehen, sich dem hinzugeben und zu merken, es gibt etwas in dir, was größer ist als dieser Schmerz oder diese Wut oder dieses Bedürfnis wegzurennen, das ist zutiefst befreiend. Und ich glaube, dass viele Beziehungen heutzutage einen Sinnkonflikt haben, weil beide, also wir kommen zusammen und wir sind nicht wirklich klar darin, was will denn der andere überhaupt vom Leben? Also wenn ich zum Beispiel jetzt heute jemanden einstelle, ja, dann höre ich von Anfang sehr genau hin, wo will denn dieser Mensch überhaupt in seinem Leben hin? Und dient dieser Job wirklich dem? Wenn jemand mit mir eine Beziehung gibt, dann will ich wissen, wo will der in seinem Leben hin und dient diese Beziehung dem? Also zum Beispiel, mit mir will nicht jeder eine Beziehung haben, weil ich kann sehr, sehr direkt sein. Das kann auch mal wehtun. Und mit mir gehst du nur eine Beziehung an, wenn du sagst, ich will nicht nur eine nette Beziehung, ich will wissen, wer ich bin. Ja? So. Und wenn du das weißt und dann jemanden findest, der sagt, das ist auch mein Ziel, ey, dann könnt ihr echt krass weit gehen miteinander. Und die letztendliche Frage, die ich immer allen Menschen gestellt habe, die zu mir gekommen sind, gesagt haben, Veit, ich weiß nicht, ist das, macht das noch Sinn, ist, hast du alles gegeben? Frag dein Herz, hast du alles gegeben? Und diejenigen, die das jetzt gerade hören, diesen Podcast, und die sehr gebend sind in Beziehungen, ja, also die ganz viel geben, 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 geben. Bitte verstehe die Frage nicht falsch. Das heißt nicht unbedingt, dass du noch mehr gibst, sondern manchmal kann es auch bedeuten, wenn du die Frage stellst, ich habe dem anderen noch nie ein klares Nein gegeben. Ich habe ihm noch nie eine klare Grenze gesetzt. Ich habe ihm noch nie meine Entrüstung über bestimmte Dinge voll klar ins Gesicht gesagt. Also auch das ist etwas, was wir nicht geben. Aber wenn wir aus einer Beziehung gehen, mit dem Gefühl von, ich habe eigentlich nicht alles gegeben, das bleibt hängen, das ist wie ein offener Loop. Und wenn du alles gibst, machst du dich nackig, du machst vielleicht auch peinliche Dinge, du offenbarst dich, aber du wirst an einer bestimmten Stelle, und das haben die meisten von uns schon erlebt, du wirst eines Morgens wach und du weißt einfach, it's over, es ist vorbei. Es ist einfach vorbei, weil ich habe jetzt alles gegeben. Macht das Sinn?
Mhm. Macht sehr viel Sinn. Würdest du denn sagen, dass die Beziehungen, in denen man sich komplett frei bewegen kann, in denen man komplett frei ist, dann die besseren Beziehungen sind? Oder ist das irgendwie auch grundlegend? Also muss man in Beziehungen bis zu einem gewissen Grad frei sein? Ich möchte nur so darauf hinaus, weil ich das Gefühl habe, dass das Beziehungsbild oder das Verständnis, das man oftmals von Beziehungen hat, ein falsches ist. Also gehe nochmal auf diesen Punkt, dass man versucht, in dem anderen sein Glück zu finden. Deswegen ist da die Frage, wie frei sollte man sein? Also sollte man eigentlich den Anspruch haben, Beziehungen nicht als derjenige gibt mir Glück im Leben zu sehen, sondern als, ja, wie soll ich das beschreiben, als Potenzial, sich selbst noch mehr zu entfalten. Also ist sozusagen der Beziehungspartner, wird instrumentalisiert, damit man seine eigene Individualität auch noch mehr entfalten kann.
Also ich glaube, was wichtig ist, erstmal so ganz bewusst alle Formen loszulassen. Also das ist für mich ein Hauptproblem, dass Menschen ganz bestimmtes Konzept haben, und wenn das Konzept nicht aufgeht, dann denken die, Beziehung kann nicht existieren, anstatt einfach zu sagen, okay, wir halten die Verbindung und wir schauen einfach mal, was ist denn die für uns passende Form, und so viele Beziehungen, wie es gibt, so viele Formen gibt es, ja. Und dann aber wirklich auch immer wieder ehrlich zu überprüfen, was ist denn wirklich Freiheit und gib mir diese Freiheit, die wir miteinander teilen, gib mir die das, was ich wirklich will. Also ich kenne zum Beispiel Paare, die leben, also rein äußerlich gesehen, extrem frei. Ja, die treffen sich wirklich nur, wenn sie Lust aufeinander haben, dann teilen sie ein bisschen was, wenn es heiß wird, gehen sie wieder auseinander. Und das scheint von außen gesehen für sie zu stimmen. Wenn ich dann näher mit ihnen spreche, merke ich, sie gehen immer dann auseinander, wenn sie ans Eingemachte kommen. So, wenn du mich persönlich fragst, ist es schade. Ja, das heißt, auch hier wieder, genau wie bei Liebe, die Frage, was ist eigentlich Freiheit? Ja, ich habe zum Beispiel, als ich Andrea kennengelernt habe, dachte ich, Freiheit ist, ich kann mit jeder Frau vögeln, die mich interessiert. Und ich lasse mir diese Freiheit nicht nehmen. Ich habe jetzt mittlerweile, was Sexualität betrifft, ein ganz anderes Verständnis von Freiheit. Ja, und sich damit immer wieder... für mich hat es extrem viel damit zu tun gehabt, dass ich einfach mich mit dem Begriff Freiheit auseinandergesetzt habe und wieder zurückgekommen bin zu dieser Ursprungsfrage, wo will ich eigentlich im Leben hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Und dann für eine Weile sehr aufmerksam beobachtet habe, ob mich diese sexuellen Interaktionen erstens wirklich freier gemacht haben und zweitens mich diesem Sinn näher gebracht haben. Und ich musste für mich feststellen, und das kann für jemand anderen ganz anders sein, ich habe mich in dem Moment des Vögelns, habe ich mich freier gefühlt. Eine halbe Stunde später war ich genau wieder in demselben Dilemma drin. Und ich habe gemerkt, also für mich persönlich, und das ist nur meine persönliche Quintessenz, ist es nicht Freiheit, dem, also wirklich der tierischen Ebene in mir, die einfach dem tierischen Imperativ, der sagt, hey, bitte verteil dein Sperma in der ganzen Welt, nachzugeben. Das ist für mich keine sexuelle Freiheit. Mehr. So, Punkt. Ja, es ist eine längere Geschichte. Wäre Stoff für einen anderen Podcast, aber es ist ein gutes Beispiel. Ja, also erstens zu gucken, was ist Freiheit? Ja, zum Beispiel für mich ist Freiheit früher gewesen, wenn Andrea irgendwas in mir triggert und es tut weh, dass ich mich immer zurückziehen kann. Für mich ist jetzt Freiheit, wenn ich getriggert werde, dass ich das in Ruhe fühlen kann und einfach in der Situation bleibe. Verändert sich. Und dann immer wieder zu überprüfen, also bringt mich diese Beziehung den wesentlichen Zielen meines Lebens näher. Das meinen wir mit evolutionären Dienstleistungsunternehmen. Dient diese Beziehung meiner Evolution? Weil wozu sonst sollten wir dieses Abenteuer auf uns nehmen?
Veit, wir haben ja schon fast eine Stunde oder wahrscheinlich immer eine Stunde gesprochen. Ich könnte noch mehr mit dir sprechen. Ich finde, du hast sehr viele sehr interessante Stichworte genannt und auch nochmal auf das Thema Beziehung mit einem anderen Blickwinkel geguckt. Also tatsächlich genau das, was du am Anfang gesagt hast, auf so einer Metaebene. Ich finde, wir sind an einigen Stellen sehr tief reingegangen. Gerade so dieses Männer- und Frauenkonstrukt in Beziehungen in der Phase der Annäherung. Wenn du jetzt noch etwas hast, also wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, und die gebe ich dir jetzt, nach draußen zu schreien an alle, die vielleicht gerade in eine Beziehung eingehen wollen, die vielleicht überlegen, sich zu trennen oder glücklich in einer Beziehung sind. Was ist dein Wunsch an alle, die Beziehungen führen und in irgendeiner Weise tun wir das ja alle? Was ist dein Ratschlag noch?
Gib niemals, niemals deine Sehnsucht auf. Also es gibt etwas in uns, was uns ja auch immer wieder, egal was wir schon für verkorkste Beziehungen erlebt haben, in Beziehungen reinführt. Und da ist eine Sehnsucht in uns und das ist eine Ahnung davon, was möglich ist. Und auch wenn du in einer Beziehung bist, misstraue der Stimme in dir, die sagt, man kann halt nicht alles haben, sondern gib dieser Sehnsucht eine Stimme. Adressiere sie, sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber. Und also wir sind, was Beziehungen betrifft, am Anfang unserer Möglichkeiten, nicht am Ende. Und bring Beziehungen und dir selbst so viel Respekt entgegen, dass du so das ABC an Beziehungsskills lernst. Man kann so viel verändern in einer relativ kurzen Zeit, wenn man so ein paar Grundskills drauf hat und versteht. Also ich habe wirklich an ganz vielen Stellen einfach unnötig gelitten, weil ich nicht wusste, wie es geht. Und deswegen kann ich nur jedem raten, der an einer Stelle steht, wo es eng wird, hol dir die Skills ran, zieh dir die rein und werd einfach eine Meisterin, ein Meister der Beziehungskunst.
Veit, ganz vielen Dank für dieses wunderschöne Schlusswort. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal irgendwann eine Folge machen zu Grundskills von Beziehungen. Ich habe das Gefühl, da ist noch sehr viel Potenzial und sehr viel, über das man sprechen kann, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ganz vielen Dank für deine Zeit und auch für deine persönlichen Erlebnisse, die du geteilt hast. Sehr inspirierend. Ich werde weiter deinen Podcast hören und nochmal ganz vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Egal, wo ihr diesen Podcast hört, diese Folge hört, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu der Folge habt oder noch zu dem einen oder anderen Punkt mehr wissen wollt, schreibt uns sehr gerne an podcast@amorelie.com und dann antworten wir sehr gerne auf eure Fragen. In diesem Sinne, Veit, einen wundervollen Tag wünsche ich dir und nochmal ganz vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die tollen Fragen und den Raum, den du mir gegeben hast.
Gerne. Bis dann. Tschüss.